Das Thema, das sich unser Bruder Gottfried Bühler vorgenommen hat, heißt der Wendepunkt, und er ist so viel im Nahen Osten, dass es auch schwierig wurde mit der Übermittlung der Bibelstelle. Im Nahen Osten geschieht ja alles überraschend und plötzlich. Und so hat uns sein eigentlicher Predigtext etwas zu spät erreicht. Ich hatte dann die Freiheit, Römer 9, 1 bis 5 anzugeben. Das steht jetzt auf Ihrem Programm, das lesen wir jetzt auch. Das ist ein grundlegender Text, aber er wird nicht Römer 9, 1 bis 5 auslegen, sondern ich lese dann noch einen zweiten Text aus 2. Könige 23, Vers 3, bevor wir dann beten und gemeinsam singen und dann auf die Predigt hören. Also Römer Kapitel 9, 1 bis 5, das Herz des Paulus. Ich sage die Wahrheit in Christo und lüge nicht, wie mir Zeugnis gibt mein Gewissen in dem Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Ich habe gewünscht, verbannt zu sein von Christo für meine Brüder, die meine Freunde sind nach dem Fleisch, die da sind von Israel, welchen gehört die Kindschaft und die Herrlichkeit und der Bund und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, welche auch sind die Väter und aus welchen Christus herkommt nach dem Fleisch, der da ist, Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Und dann wollen wir ins Alte Testament gehen und dort den Vers lesen, den Bruder Gottfried Bühler seiner Verkündigung zugrunde legt. Das ist 2. Könige 23, Vers 3. Ich lese ihn sicherheitshalber, dass Sie ihn nicht mit Vers 2 gedanklich noch verwechseln. Und der König trat an die Säule und machte einen Bund vor dem Herrn, dass sie sollten wandeln dem Herrn nach und halten seine Gebote, Zeugnisse und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass sie aufrichten die Worte dieses Bundes, die geschrieben standen in diesem Buch. Und alles Volk trat in den Bund. Zum Gebet und zum gemeinsamen Lied, wir versammeln uns zu dir, darf ich Sie bitten, sich zu erheben. Ja, Herr Jesus, es wird in dir Wahrheit, dass es eine neue Menschheit gibt. Du bist der Anfang, das Haupt der neuen Menschheit, der letzte Adam, der den Tod überwunden hat, der auferstanden ist, der gegen Himmel gefahren ist, der wiederkommen wird. Und du berufst dir einen Leib aus allen Völkern, auch aus Israel. Und du hast deine Wege und du hast deine Pläne und deine Heißgedanken, die du auch ausführen wirst. Und so danken wir, dass wir verbunden sein dürfen mit deinem Bundesvolk Israel und besonders dort mit den messianischen Juden, unseren Brüdern im Herrn und Schwestern im Herrn. Und wir danken dir, dass wir auch gemeinsam dieses Zeugnis haben dürfen und dass wir gemeinsam an dich glauben dürfen und dass wir jetzt gemeinsam auch diesen Gottesdienst feiern dürfen zur Ehre deines Namens. Danke für Avram Ben-Hod und Shoshi und ihre Gemeinde. Segne ihren Dienst, segne die Gemeinde, die Geschwister in Israel. Und danke auch für Gottfried Bühler und seine Familie und den Dienst, den ICEJ auch hier und in Israel tut. Gelobt sei dein heiliger, dein wunderbarer Name. Amen.
Ja, ich begrüße euch auch alle ganz herzlich in dem Namen Jesu hier auf der Lahöhe, aber auch zu Hause am Livestream. Und ich muss sagen, wow, was für ein herrlicher Gottesdienstauftakt heute. Das ganze Programm konnten wir schon hören und sehen. Und ihr Lieben, der Himmel denkt in Familien. Was für eine herrliche ein herrliches Privileg, heute diese Kinder zu sehen und zu hören. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich hier sein darf. Vor allem ein herzliches Dankeschön an Rainer Wörz, an Andreas Schäfer und auch an Eckehard Meyer. Und ganz besonders freut es mich, dass Avraham Ben-Hod aus Israel unserer Einladung gefolgt ist, zusammen mit seiner lieben Frau Shoshi oder Shoshana. Wir haben ein Thema mitgebracht, Zeit für einen Wendepunkt. Und liebe Gemeinde, beim Blick auf das aktuelle Tagesgeschehen wird ziemlich klar, das Jahr 2025 wird ereignisreich. Unsere Welt steht vor Umbrüchen. 2025 ist ein Jahr, 80 Jahre nach dem Holocaust, 80 Jahre nach der größten Tragödie der Menschheitsgeschichte. In unserem Land wurde der Versuch gestartet, alle 11 Millionen Juden in Europa auszulöschen. Wir kennen das Ergebnis, 6 Millionen fielen diesem Plan zum Opfer. 2025, 80 Jahre nach Kriegsende, stehen wir an einem Scheideweg, an einem Wendepunkt. Und interessanterweise bestätigt das auch die hebräisch-biblische Zahlenlehre. Die Zahl 80 bedeutet im hebräisch-jüdischen Kontext hat eine wichtige Bedeutung. Sie spielt eine wichtige Rolle und sie enthält eine wichtige Botschaft für uns heute. 80 steht für Wendepunkt. 80 steht für Neuanfang. Und es lohnt sich, die tiefergreifende Bedeutungen der Zahl 80 in unserer neuesten Ausgabe Wort aus Jerusalem zu studieren. Ich lade euch ein, kommt nachher an meinem Stand vorbei und nehmt euch ein Exemplar mit. Wir haben in jeder unserer Ausgabe ein Studium über Schätze des hebräischen Denkens und dieses Mal eben über die Zahl 80. Und ich möchte uns noch mal ganz kurz mit zurücknehmen, was in dieser Zeit in unserem Land, in der Bundesrepublik Deutschland, im damaligen Deutschland geschehen ist und wie es da ausgesehen hat. Und wenn wir mal zurückschauen, wie es 1945 aussah, der Zusammenbruch Deutschlands. Das Hitlerreich hat gerade mal 12 Jahre gedauert und Deutschland war am Ende, hatte teilweise nicht mal Kohlen irgendwo, um im Winter ein Feuer zu machen. Häuser in ganz Deutschland, in fast allen Großstädten wurden zerstört. Trümmer hat Deutschland geprägt. Und es war eine große Not 1945. Man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Aber vor 80 Jahren, liebe Gemeinde, erlebte Deutschland einen Neuanfang. Das deutsche Volk erhielt eine unglaubliche Chance. 1949 wurde die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Am 23. Mai 1949 wurde das Grundgesetz verkündigt. Und ich möchte uns alle daran erinnern und vor allem auch unsere geschätzten Politiker, das Grundgesetz wurde verkündigt in der Verantwortung vor Gott, in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Aus Diktatur wurde Demokratie und wir wollen nicht vergessen, dass die Bundesrepublik Deutschland ein Jahr jünger ist wie Israel. Israel wurde ein Jahr vorher gegründet. Aber in Deutschland folgte ein beispielloses Wirtschaftswunder. Deutschland wird die stärkste Wirtschaftsmacht in Europa und am 3. Oktober 1990 erlebt Deutschland das Wunder der friedlichen Wiedervereinigung. Und damals hat man gesagt, und ich glaube, das kann man auch bis heute sagen, Gebete haben die Mauer niedergerissen. Und wir erinnern uns an die Montagsgebete, viele Jahre sind sie gegangen in Leipzig in der Nikolaikirche. Und liebe Gemeinde, das vielleicht größte Wunder der deutschen Nachkriegsgeschichte ist, dass Israel nur wenige Jahre nach der Shoah auf den schwierigen Weg der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Deutschland ging. Und dieses Jahr ist auch ein Jubiläum. Dieses Jahr dürfen wir 60 Jahre diplomatische Beziehungen mit Israel feiern. Ein großes Wunder. Und ich glaube, an Deutschland kann man sehen, dass es einen gnädigen Gott gibt. Und möge 2025, liebe Gemeinde, ein ganz besonderes Jahr der Dankbarkeit gegenüber unserem Gott, dem Gott Israel, sein. Heute haben wir in Deutschland in vielerlei Hinsicht und in weiten Teilen zumindest verglichen mit dem Rest der Welt, Wohlstand. Im Schwabenland wird es über eine Brezel definiert. Liebe Gemeinde, das jüdische Volk erlebte nach dem Holocaust auch eine Zeitenwende, einen Neuanfang. Und ich möchte das mal anhand dieses Buches aussprechen, weil dieser Neuanfang und das, was die letzten 80 Jahre in Israel geschah, das lesen wir hier in diesem Buch. Und ich fasse das mal so zusammen. Gräber öffneten sich, Totengebeine wurden buchstäblich lebendig. Das jüdische Volk kam in ihr uraltes Heimatland Israel zurück, baute dieses Land auch auf alten Trümmerstätten wieder auf. Wüstengebiete und ein heruntergekommenes Ödland verwandelten sie in Fruchtgärten, genauso wie es von den jüdischen Propheten vor 2500 Jahren aufgeschrieben wurde. Und liebe Gemeinde, wir glauben und haben einen Gott, der sein Wort erfüllt, auf unseren Gott ist Verlass. Aber mit einem Unterschied zu Deutschland. Dieser Aufbau schien fast parallel zu gehen, mit einem großen Unterschied zu Deutschland. Schon am ersten Tag ihrer Unabhängigkeit, an dem 14. Mai 1948, gerade mal 3 Jahre nach der Shoah, mussten sich die Juden erneut gegen einen Genozidversuch verteidigen. Und dasselbe fand beim Sechstagekrieg statt 1967 und dasselbe beim Yom Kippur-Krieg 1973. Und der letzte Genozidversuch am jüdischen Volk, der ist noch gar nicht lange her, das war am 7. Oktober 2023. Ich selber war am 7. Oktober 2023 in Israel, ich war in Jerusalem. Und ich habe live miterlebt, wie es sich anfühlt, wenn ein ganzes Land unter Beschuss steht. Und ich kann Ihnen sagen, das sind keine schönen Anblicke. Ich war kurz danach unten in diesem Gebiet, hier in Kfar Aza oder auch in Be'eri und habe mir das angeschaut. Und das, was ich dort gesehen habe, ich kann es nur so beschreiben, dort unten öffneten sich am 7. Oktober 23 die Tore der Hölle. Und liebe Gemeinde, bis heute, bis zum heutigen Tag, wird das jüdische Volk von radikal-islamischen Gruppen attackiert und muss sein Land verteidigen und seine Bevölkerung schützen. Und das mittlerweile an neuen Fronten. Und an 2 Fronten scheint die Verteidigung aussichtslos. Die eine Front, das sind die Medien, und die andere Front sind die Vereinten Nationen. 80 Jahre, wir haben es schon von unserem Bruder Rainer eben gehört, nach der Shoah ist Judenhass, der sich heute vor allem gegenüber dem Staat Israel manifestiert, salonfähig geworden wie nie zuvor seit der Shoah. Vor allem seit diesem grausamen Massaker an Juden am 7. Oktober 23 sind auf der ganzen Welt, vor allem in der westlichen Welt, ständig Gruppen auf den Straßen, die die Vernichtung Israels fordern und die Auslöschung des jüdischen Volkes fordern. Wir wollen nicht vergessen, 1933 gab es auf dem Gebiet des damaligen Deutschlands ca. 2800 Synagogen und Gebetsräume. Heute, 2025, 80 Jahre nach der Shoah, gibt es in der Bundesrepublik Deutschland gerade mal 130 aktive Synagogen. Mit einem Unterschied auch zu uns, zu dieser wunderbaren Gemeinde hier auf der Lahöhe. Vor jeder Synagoge in Deutschland steht am Samstag ein Polizeiauto und das jüdische Volk kann nur hinter Sicherheitsschleusen und hinter Panzerglas ihre Gottesdienste in den Synagogen in Deutschland feiern. Viele Juden denken heute daran, Deutschland zu verlassen. Und ihr Lieben, niemand wird einmal sagen können, er hätte nichts von dem Unrecht bemerkt, das den Juden heute in unserer Mitte angetan wird. Und ich glaube, dass es umso wichtiger ist, dass das deutsche Bekenntnis zu unseren jüdischen Glaubenswurzeln wiederbelebt wird. Und ich bin so dankbar für die Lahöhe, die seit Jahrzehnten, ich glaube so ziemlich von Anfang an schon das Thema Israel hier auf der Langensteinbacher Höhe transportiert hat. Und ich möchte euch von der Stelle ganz, ganz herzlich danken, dass ihr das macht und dass ihr so treu an Israels Seite gestanden habt bis zum heutigen Tag. Wir hatten eine sehr gesegnete Israel-Konferenz die letzten Tage und ich möchte euch alle einladen, seid bei der nächsten Israel-Konferenz dabei. Nicht, weil wir da waren, sondern weil es ein großes Interesse des Gottes Israels ist, dass wir uns mit seinem Volk connecten, mit seinem Land solidarisch sind. Und ich glaube, gerade in diesem bedeutenden Jahr 2025 ermutigt uns auch die Jahreslosung, alles zu prüfen, was in unserem Land, auf unseren Kanzeln und auch von unseren Medien verkündigt wird. Es ermutigt uns auch, das Gute, das wir bekommen haben und das wir auch etabliert haben, das Gute weiterzuentwickeln. Es sind viele gute Dinge entstanden. Und an der Stelle kann ich auch nur sagen, entwickelt das Gute hier auf der Lahöhe weiter. Es sind so viele gute Dinge hier entstanden und bis heute zu sehen. Prüft die Geister. Auch das sagt uns die Bibel. Apostel Johannes ermutigt uns in seinen Briefen, die Geister ganz besonders zu prüfen. Und er lässt uns auch wissen, worauf wir bei dieser Prüfung achten sollten. Und ich finde es sehr interessant, jeder Geist, der Jesus, den Messias im Fleisch gekommen, bekennt, ist aus Gott. Jesus im Fleisch gekommen, liebe Gemeinde, wurde in eine lupenreine jüdische Familie hineingeboren. Und diese jüdische Abstammung Jesu, die ist Gott so wichtig, dass sie gleich zu Beginn der Evangelien genannt wird. Matthäus 1, Vers 1, wir haben es gestern sehr deutlich hier besprochen und darüber gehört. Als Jude wurde Jesus gemäß der Tora, gemäß der Bibel, nach 8 Tagen beschnitten. Wir lesen das in Lukas 2. Sein gesamtes Wirken spielte sich in Israel ab. Jesus hat Israel nie verlassen. Und lasst uns doch mal kurz vorstellen, was denn passiert wäre, wenn dieser Jesus mit seinen Skills nach Rom, nach Antiochia oder Alexandria gegangen wäre, in die 3 größten Städte der Antike. Er hätte doch ganz locker, um es mal mit unseren heutigen Worten zu sagen, eine große, große, gewaltige Megachurch in allen 3 dieser Städten gründen können. Aber Jesus blieb in Israel. Er feierte alle jüdische Feste. Er wurde in Jerusalem gekreuzigt. Er starb als König der Juden. Matthäus 27 berichtet uns darüber. Er ist in Jerusalem auferstanden und in Bethanien zum Himmel gefahren. Und an der Stelle darf gerne ein Halleluja kommen. Und ganz am Ende der Bibel, der 6. letzte Vers unserer Bibel, er macht uns nochmal deutlich in Offenbarung 22, dass Jesus sich weiterhin zu Juden bekennt. Er bekennt weiterhin seine jüdische Abstammung. Ich bin der Ursprung Davids, ich war vor David da, ich bin ewig, aber ich bin auch der ewige Nachkomme von König David, ich bin ein Jude. Ihr Lieben, Jesus ist bekennender Jude. Und diese jüdische Identität ist ihm sehr, sehr wichtig. Und ich möchte uns alle fragen, auch zu Hause am Livestream, uns auch? Ist uns dies auch wichtig? Und wir haben gestern gehört, dass sich Gott mit seinem ewigen Namen, mit dem jüdischen Volk identifiziert. Jesus ist der Gott, ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und über diesen Namen hat er gesagt, das ist meine Benennung auf ewig. Lassen wir uns in diesem bedeutenden Jahr 2025, ihr Lieben, lassen wir uns sensibilisieren, lassen wir uns weiche Herzen geben, lassen wir uns sensibilisieren, unsere Theologie zu überprüfen, unsere Einstellung gegenüber Israel zu überprüfen. Sind wir bereit, auch unser Gebetsleben zu überprüfen? Jesus hat nächtelang gebetet und wurde uns zu einem großen Gebetsvorbild. Sind wir bereit, unsere Bibellesezeit zu prüfen? Und ich möchte an der Stelle einen Aufruf machen, liebe Gemeinde. Lasst uns dieses Buch zum wichtigsten Buch machen. Sind wir bereit, unseren Medienkonsum zu prüfen? Vielleicht gibt es da Potenzial, dass man das etwas reduziert. Ihr Lieben, einer der bedeutendsten Könige, den wir hier in der Bibel finden, das war der König Josia, der König von Juda. Und er stellte sich damals gegen den damaligen Zeitgeist, der in Form der Götzenverehrung ganz Juda und auch das Nordreich verführte. Und seine spektakuläre, muss man wirklich sagen, Hinwendung zu dem Gott Israels und zu seinem Wort und seine daraus abgeleiteten Reformen, sie führten zu einer klaren Umkehr des jüdischen Volkes hin zu dem lebendigen Gott Israels und zu seinen Weisungen. Wir haben es eben eingangs schon gelesen. Und es hat etwas mit dem Wort Gottes zu tun. Dieser König Josias, er hat das Wort Gottes studiert. Er hat alte Schriftrollen gefunden. Er hat seinen Namen dort gefunden in prophetischer Art und Weise. Und Gott hat zu ihm durch sein Wort gesprochen und sein Herz berührt. Und er hat gespürt, es muss einen Wendepunkt geben in Israel. Und dieser fantastische Bericht, den wir hier lesen in 2. Könige, und der König stand auf erhöhtem Standort und er schloss den Bund vor dem Herrn, ihm nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnungen zu bewahren, wieder zurückzukehren zum Wort Gottes. Mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Und jetzt kommt ein fantastischer Zusatz, und das ganze Volk trat in den Bund ein. Ich glaube, das ist so ziemlich die einzige Stelle, wo wir von einer nationalen Erweckung lesen, wo ein ganzes Volk erneuert wurde, wo sich ein ganzes Volk von diesem himmlischen reformatorischen Gedanken zu einer Umkehr leiten ließ. Und liebe Gemeinde, ich bin überzeugt davon, dass das Jahr 2025, dieses 80. Jahr nach Kriegsende, für unser Land ein Zeitfenster der Umkehr sein kann, ein Zeitfenster der Wiederbesinnung und Rückführung, der Wiederentdeckung der Segenswurzeln unseres Glaubens, dass wir das neu entdecken können. Ein Zeitfenster, wo Gott uns vielleicht auch im persönlichen Bereich die Möglichkeit gibt, umzukehren, wo wir vielleicht irgendwo, auch wenn es nur ein kleiner Richtungswechsel ist, durchführen können. Ich glaube, dass dieses Jahr es hergibt und dass Gottes Gnade immer noch da ist. Und ich glaube, vor allem in Zeiten des Antisemitismus dürfen wir uns ganz besonders in diesem Jahr zurückbesinnen auf unsere jüdischen Glaubenswurzeln, auf die jüdische Identität Jesu und sie auch ganz bewusst annehmen und auch bekennen. Und ich möchte mal sagen, ich glaube, dass wir heute alle unsere Gedankenräume öffnen möchten, dass wir ein Bewusstsein bekommen für all das Gute, dass wir von den Juden und vor allem von dem König der Juden, von Jesus bekamen, Von ihm bekamen wir Erlösung und Errettung. Aber auch durch das jüdische Volk sind wir in den letzten vielen Jahrzehnten bis heute gesegnet worden. Ihr Lieben, Israel ist seit dem 14. Mai 1948 von Gott vom Nebengleis aufs Hauptgleis der Geschichte gekommen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt an dem großen Segenspotenzial, das uns durch das jüdische Volk gegeben wurde. Wenn wir daran denken, dass jede 17. Tablette in unseren Apotheken in Israel entwickelt und produziert wurde, diese Liste könnte ich ohne Probleme fortsetzen. Heute leben wir in einer Zeit, und deswegen ist es wichtig, dieses Buch zu lesen, wo sich viele, viele dieser uralten Verheißungen vor unseren Augen erfüllen. Und ich habe hier ein paar Beispiele mitgebracht. David Ben-Gurion, es war ein Mann, der sehr viel die Bibel studiert hat. Ich war in zwei seiner Büchereien. Wir haben auch einen Dokumentarfilm über das Leben von Ben-Gurion gemacht. Und er hatte die Bibel in allen möglichen Übersetzungen. Man sagt, dass er 9 Sprachen fließend gesprochen hat. Er konnte auch Deutsch. Und ich habe ein neues Testament gesehen, ein neues deutsches Testament in seiner Bibliothek. Und er hat die Bibel studiert. Immer wieder zitiert er Prophetenworte. Und in den 50er Jahren hatte er ein Team von Agrarwissenschaftlern eingestellt und hat gesagt, hey, ihr lieben Freunde, ihr seid Spezialisten, schaut doch mal unsere Propheten an und lest unsere Propheten, die sprechen davon, dass in Wüstengebieten Bäume gepflanzt werden. Und er hat nicht gewartet, bis das irgendwo automatisch entsteht, sondern er hat diesem Team angeraten und ihnen befohlen, bitte pflanzt mir in der Wüste einen Wald. Wir alle kennen das Klima in der Wüste in Israel. Und logischerweise nach ein paar Jahren kamen sie zurück und haben gesagt, Herr Premierminister, Mission impossible. Was hat David Ben-Gurion gemacht? Ich möchte unseren leitenden Freunden hier den Rat geben, das nicht unbedingt nachzumachen. Er hat das ganze Team gefeuert und hat neue eingestellt und hat ihnen gesagt, ich hätte gerne, dass ihr auf Grundlage unserer Propheten einen Wald in der Wüste pflanzt. Um es kurz zu machen, ihr Lieben, Gott stand da dahinter und Gott erfüllt alte Verheißungen. Der Jatirwald in der Wüste Negev, oh, jetzt geht mein Bild nicht weiter. Jetzt. Der Jatirwald in der Wüste Negev ist der größte von Menschenhand gepflanzte Wald der Welt mit 4 Millionen Bäumen. Ich habe das Bild gemacht vor kurzer Zeit. Und die Bäume, die ihr hier in der Bibel genannt seht, ein Zitat aus Jesaja, die könnt ihr dort alle finden. Und das wurde ohne dieses intelligente Bewässerungssystem, das in Israel entwickelt wurde, kam das zustande. Alte Prophetien erfüllen sich. Und wie ich vorher schon gesagt habe, Gott hält sich an sein Wort. Und auf diesen Gott Israels können wir uns verlassen. Da gab es dann noch ein paar junge Leute damals vor 30 Jahren, die haben gesagt, naja, wenn die da unten einen Wald pflanzen können, dann versuchen wir mal Wein anzupflanzen in der Wüste. Und auch das hat Gott gesegnet, weil in der Bibel immer wieder steht, das jüdische Volk, das zurückkommt nach Israel aus allen Himmelsrichtungen, wird Wein anpflanzen. Und Gott hat diesem Jakob ben Tror sein Vorhaben gesegnet. Und der Jatirwein heute, der mitten in der Negev-Wüste angebaut wird, ist einer der besten Rotweine der Welt. Wenn ihr mal dort seid in Israel, ich lade euch alle ein, die noch nicht waren, geht mal da vorbei. Wein ist immer Geschmackssache, aber ich bin hundertprozentig sicher, dass sich dieser Wein in die Reihe der Kanaans II einreiht. Übrigens, dieser Jatirwald, er hat so eine Abstrahlung auf die gesamte Welt, vor allem heute bei diesen ganzen Klimadebatten, dass selbst das Karlsruher Institut für Klimaforschung dorthin pilgert und sich andockt an die schlauen Köpfe, die man dort in Israel zuhauf findet. Ich möchte euch noch ein Beispiel bringen. Und der Reichtum des Meeres wird sich dir zuwenden. Ich habe bis noch vor wenigen Jahren immer gedacht, naja, die Juden ziehen vielleicht ein paar dickere Lachse aus dem Mittelmeer raus als wir bei uns. Wir erinnern uns an den arabischen Frühling 2011, als die Regierung in Ägypten geputscht wurde. Und bis 2011 hat Israel seinen Gasbedarf fast 50% davon aus Ägypten erhalten. Mit diesem Putsch hat Ägypten schlagartig die Gaslieferungen nach Israel unterbrochen. In der Knesset im israelischen Parlament gab es eine Krisensitzung. Was machen wir jetzt? Aber da gibt es einen Gott, der etwas hat aufschreiben lassen. Kurze Zeit später hat Israel auf seinem Territorium das weltgrößte Gasvorkommen des 21. Jahrhunderts entdeckt und Israel beliefert heute Ägypten mit Gas. Liebe Freunde, liebe Gemeinde, ich möchte euch ermutigen, connectet euch mit Israel. Connectet euch mit dem Gott Israels. Lasst uns unsere Herzen öffnen für Gottes Plan, dass Gott sich ewig mit Israel verbindet und sie segnen wird. Interessanterweise kam das auch gerade in die Zeit, wo das russische Gas bei uns nicht mehr floss und Israel dann seine Bereitschaft erklärt hat, auch uns in Deutschland Gas zu liefern. Was aus diesem Unterfangen mittlerweile geworden ist, weiß ich nicht genau, aber ich weiß, dass an einer großen Pipeline gebaut wird, die auch nach Europa geht. Ich möchte uns zum Schluss noch einen wichtigen Vers, der ganz am Anfang der Bibel in unsere Erinnerung bringen. Der erste Jude war Abraham. Schön, dass wir den Namen heute live hier wieder auf der Bühne haben, durch einen Nachkommen von Abraham. Und diese wunderbare Verheißung, dieses herrliche Mandat, das dieser erste Jude Abraham bekommen hat, das ist bis heute fest, das steht, Gott hält sich daran. Und ich möchte uns daran erinnern, dass Gott damit etwas verbunden hat, nämlich wenn wir als die Nichtjuden uns connecten mit Israel, wenn wir Israel segnet, auch dann ist eine Verheißung möglich. Auch dann wird Gott uns segnen. Auch dann dürfen wir von diesem herrlichen Gott erwarten, der uns hier gesagt hat, dass sein Plan ist, dass alle Familien auf der ganzen Welt gesegnet werden, dann dürfen wir damit rechnen. Ich glaube an die Zusagen des Himmels. Ich glaube, dass das auch in unserem Land möglich ist. Und ich möchte uns ermutigen, lasst uns beten mehr denn je in diesem wichtigen Jahr 2025. Lasst uns ein Zeugnis geben überall, wo wir können, von Jesus, dem Retter. Lasst uns Evangelisten werden, wie wir es vorher vielleicht nicht waren. Lasst uns von der Liebe Gottes und von dieser wunderbaren Tat von Jesus dort am Kreuz in Jerusalem reden. Und lasst uns beten für unerrettete Menschen, die vielleicht in unserer Verwandtschaft sind. Und lasst uns Gott vertrauen, dass er sein Werk auch hier in Deutschland noch tun kann. Wenn ich diese Gemeinde hier sehe, dann bin ich mit Hoffnung erfüllt. Ich werde hier mit Hoffnung weggehen, wenn ich euch alle sehe. Und vor allem der Himmel sieht euch und ich bin überzeugt davon, dass hier ein großes Segenspotenzial auch für Deutschland sitzt. Und ich möchte euch ermutigen, dran zu bleiben. Jeder Einzelne ist wichtig. Investiert euch in diese Gemeinde, wenn es irgend geht, mehr denn je. Investiert euch in Gebet mehr denn je. Und wie gesagt, macht die Bibel zu eurem wichtigsten Buch. Ich möchte euch einladen, am 1. Mai werden wir Gäste in Stuttgart haben aus Israel und wir werden diesen Tag der Arbeit nutzen, um im Gebet vor Gott zu stehen, für Israel, aber auch für unser Land und für die arabischen Nachbarländer beten, dass Gott seinen Geist ausgießen möge. Ich lade euch alle herzlich dazu ein. Und darf ich vielleicht noch Folgendes vorschlagen, jetzt am Ende dieser Predigt? Lasst uns doch gemeinsam noch beten. Und vielleicht können wir das so machen, dass wir hier auf der Lahö aufstehen, zu zweit, zu dritt zusammenstehen. Der, wo möchte, der, wo sitzen bleiben möchte, darf natürlich auch gerne sitzen bleiben. Und darf ich Sie, liebe Freunde im Livestream, ermutigen, dass Sie zu Hause auch beten, bis es dann hier mit dem Programm auf der Bühne weitergeht. Wir stehen auf und wir beten. Jeder kann dann drankommen zum Gebet und ich darf dann unseren Bruder Andreas Schäfer bitten, dass er von vorne das Gebet abschließt. Ganz herzlichen Dank, der Herr segne euch.
Allmächtiger Gott, himmlischer Vater in Jesus Christus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass wir so vor dir sein dürfen. Wir danken dir für deine Segnungen, die du uns geschenkt hast, auch an diesem Ort. Und wir danken dir für deine wunderbaren Pläne und Gedanken, die du dir vorgenommen hast, insbesondere was dein auserwähltes Volk Israel betrifft. Und wir danken dir, dass wir in so ganz erstaunlicher Weise deine Verlässlichkeit und deine Treue dokumentiert bekommen. Auf das, was du dir vorgenommen hast, ist absolut Verlass. Auf das, was du gesagt hast, kann man felsenfest stehen. Und wir danken dir, dass das für Israel gilt. Wir danken dir, dass es für deine Gemeinde gilt. Wir danken dir, dass es auch für uns ganz persönlich gilt. Und so preisen wir dich in deiner Treue und möchten in deinem Namen dein Volk segnen. Danken dir für alle Gemeinschaften, allen Kontakt, den wir haben dürfen, auch an diesem Ort, zu den Geschwistern aus Israel. Und bitten dich, dass du ihnen wohltust. Vor unserem inneren Auge steht auch unsere Tagung nach Ostern mit unseren Teenagern hier, der Höhe-Teens-Konferenz. Wir freuen uns auf diese Begegnung mit den jungen Geschwistern aus Israel. Bitten dich um deine Segnung, deine Bewahrung, auch dann für dieses Zusammensein nach Ostern. Und wenn wir hier heute Morgen so eingeladen wurden, ganz neu uns auszurichten auf dich, geistliche Zeitfenster der Umkehr wahrzunehmen, zu sehen, dann wollen wir auch für uns ganz persönlich bitten, dass du uns das zeigst. Wo im Großen und Kleinen du deiner großen Barmherzigkeit und Liebe Zeitfenster auftust, sich neu zu dir hinzuwenden und mit dir und für dich den Weg zu gehen. Sei in dieser Weise wirksam durch deinen Geist bei einem jeden von uns. Und all das, was uns sonst so auf dem Herzen liegt, das nehmen wir mit hinein in die Worte, Herr Jesus, die du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.